Ich begrüße euch zur allerersten, wundervollsten Ausgabe von So ein Mist. Und mit dabei habe ich den einzig wahren Nerdy. Erstmal, hi. Herr, soll ich eigentlich Nerdy ansprechen? So, wie willst du eigentlich angesprochen? Ihr habt dich noch nie angesprochen in dem Podcast. Fällt mir gerade auf.
Nein, Nerdy passt schon. Also die Leute kennen mich ja noch aus alten Zeiten. Das hieß mal Gespräche vor der Nerdwand und so, weißt du. Und jetzt sind wir ja nerdpodcast.de und da müssen die Leute, aber die kennen mich noch.
Ja, also erstmal grob erklärt, bei So ein Mist geht es natürlich wieder, Titel ist schon vermuten lässt, um Themen, die jetzt vielleicht nicht die schönsten sind, über die man nicht unbedingt gerne spricht, aber man doch mal thematisieren sollte. Denn wir sind Gamer, wir wollen ja eigentlich nur Videospiele spielen, aber vor allem die Branche hinter den Videospielen ist teilweise immer nicht so schön. Und es ist hin und wieder ganz gut, da mal einen Blick drauf zu werfen, um vielleicht auch zu sehen, was in Zukunft passieren kann und was man vielleicht verhindern sollte. So. Ein schönes Beispiel, was man da nennen kann, was wir erfolgreich verhindert haben bisher, weil die Leute darüber gesprochen haben, sind NFTs. Ich glaube, damit kann man eigentlich ganz gut anfangen. Hätten wir nicht uns dagegen gewehrt, hätte es nicht diesen Aufstand gegeben, hätten nicht Leute unendlich viele Videos darüber produziert, hätten wir jetzt ein Problem. Weil dann hätte Ubisoft seinen Willen bekommen oder ihren Willen bekommen und auf einmal sind NFTs in allen Spielen drin und wir alle hätten nur deswegen Nachteile, weil Videospiele dann am Ende des Tages nicht mehr Videospiele sind, sondern ein Job, weil es dann eben ein Play-to-Earn-System ist, wie sie es ja immer gerne nennen. Du spielst ein Videospiel und kriegst dadurch Geld, was nicht die Idee von einem Videospiel sein sollte. Denn wenn wir in die Richtung gehen, dann, wie gesagt, ist es am Ende einfach ein Job. Ja, aber heute geht es um ein Thema, das... Ich habe gehört, ihr habt schon ein paar Mal über solche Thematiken gesprochen.
Es ist mittlerweile auch ein bisschen kopfschmerztreibend, aber natürlich soll es im Format auch darum gehen, dass wir uns mal speziell auf ein Thema stützen, wie zum Beispiel Schnürsenkel. Warum gehen die immer auf? Ja, was soll das? Und warum machen Hersteller überhaupt noch Schnürsenkel, die aufgehen?
Ja, viel schlimmer ist ja eigentlich, warum ist Klettverschluss so verpönt? Was ist los? Warum weigern wir uns gegen Technologie, gegen Fortschritt? Schnürsenkel gab es doch garantiert schon Römer. Römer hatten alles. Aber hatten Römer Klettverschluss? Nein, sie hatten keinen Klettverschluss. Klettverschluss ist die neue Technologie, ist das neue Schnürsenkel. Aber wenn du als erwachsener Mensch Schuhe mit Klettverschluss hast, wirst du ausgelacht. Warum? Warum ist das so?
Das verstehe ich auch nicht, tatsächlich. Ich bin ja sogar jemand, Schnürsenkel bin ich einfach zu faul. Also meine Schuhe gehen tendenziell schneller kaputt, weil, ich die Schuhe einfach so anziehe, weißt du? So, und dann auch noch ohne Schuhanzieher, dann kann man sich überlegen. Die halten ja und dann schmeiße ich sie weg.
Und vor allem, alle können in die Schuhe reinschlüpfen. Ich habe riesige Füße, ich kann das nicht. Jedes Mal, wenn man irgendwo losgeht, alle so, ich gehe meine Schuhe rein, so, können einfach reinschlüpfen oder haben halt diesen Schuhanzieher. Ich hock da und muss das halt wieder komplett auf und wieder zumachen. Aber das Problem ist einfach bei den ganzen Fällen, ich mag auch nicht das Gefühl, wenn Schnürsenkel locker sind. Das muss fest sein. Wenn ich mit den Schuhen mich bewege, darf der Schuh nicht so leicht so flop, flop, flop machen. Das muss tight sein. Ja. Und das ist nicht möglich, wenn ich da nur reinschlüpfe, vor allem nicht bei meiner Schuhgröße. So, das kotzt mich an. Das ist wirklich Mist. Klettverschluss sollte normal werden. Ich bin dafür, dass wir eine Petition starten,
oder
dass Klettverschlüsse normalisiert werden.
Oder endlich selbst schnürende Schuhe.
Oder das.
Oder Klettverschlüsse, die so Schnürsenkel aufgenäht haben, weißt du?
Es gibt die Fake-Dinger. Es gibt die Dinger, die haben so Schnürsenkel dran, aber einige sind Klettverschluss.
Ja, siehst du, aber das ist ja schon mal...
Also der Markt regelt in dem Fall mal wieder.
Und dann ist es halt gerade. Ja, aber natürlich soll es heute, wir gehen natürlich in die Videospielkategorie, ist ja klar. Ja, aber so ein paar Alltagsthemen, ich glaube, Kopfhörer, ist ja auch egal. Jedenfalls, sag doch mal, worum es heute geht.
Ja, heute geht es um die Lieblingsthematik von allen Kritikern und Konnoisseuren der Videospiele. Heute geht es um Mobile-Markt, Geld und was es für die Zukunft von Videospielen bedeuten kann. Denn wir haben ja ein paar Firmen, die wir ja alle richtig lieb haben. So, wir lieben ja alle Ubisoft. Ubisoft, beste Firma der Welt.
Klar.
Wir lieben es, wie sie Spiele versauen, wie sie ihre Mitarbeiter misshandeln und sexuelle Übergriffe verschweigen. Wir lieben das an Ubisoft. Wir lieben ja auch Activision. Activision, sehr ähnlicher Fall. wo einfach ein Mensch sich in den Selbstmord getrieben hat oder getrieben wurde durch die Arbeit von Activision und dass der Firma einfach auch scheißegal ist. Und dann haben wir noch so eine Firma wie Blizzard. Auch natürlich, eigentlich Activision Blizzard, eigentlich gehören die beiden ja zusammen. Aber dennoch kann man noch ein bisschen differenzieren, weil es sind immer noch zwei verschiedene Häuser letztendlich. Und Blizzard ist ja so die Firma, die immer hier so, inclusive, wir wollen hier Vielfalt und sowas haben. Aber eigentlich hassen die das da an der Spitze ja auch und wollen das eigentlich immer alles gar nicht. Und das merkst du auch bei Blizzard sozusagen in die Richtung, die sich aktuell bewegen. Denn ich glaube, jeder, der mal Blizzard-Fan war, ist jetzt nicht mehr ein Blizzard-Fan, weil Blizzard hat jetzt so viel gemacht, wo man als Fan der Spiele langsam echt keinen Bock mehr auf die Scheiße hat. Aber das Problem ist natürlich, und das ist der wahre Mist an der ganzen Sache, sie haben richtig viel Erfolg mit dem Müll, den sie machen. Und das ist die neueste News, die wir halt zu Diablo Immortals haben, ist einfach, dass sie halt innerhalb eines Monats 100 Millionen US-Dollar Umsatz gemacht haben. Und jetzt kommt die große Frage. Wenn du so ein Videospielentwickler bist, so sagen wir Ubisoft, einfach nur, weil Ubisoft liebt es, jeden beschissenen Trend mitzugehen.
Ja.
Wenn du Ubisoft bist und dann denkst du, NFTs sind geil, und dann siehst du 100 Millionen US-Dollar Umsatz für Diablo Immortals bei sozusagen Pay-to-Win und einfach Glücksspiel sozusagen.
Ja.
Das ist ja schon geil. Warum machen wir eigentlich noch so andere Spiele? Warum sollten wir... Ich meine, Ubisoft hat schon deswegen Rayman eingestampft, weil... Wozu? Warum Rayman rausbringen, wenn du auch ein Spiel rausbringen kannst, wo du viel mehr Geld draus machen kannst? Und das werden wir jetzt dank diesem Beispiel mehr bekommen. Denn eins muss man sich immer vor Augen halten in der Videospielindustrie, was viele irgendwie, ich weiß, viele finden das doof, ich weiß mal nicht warum, aber zum Beispiel die ganzen Spiele, die jetzt rausgekommen sind, die ähnlich wie Zelda sind, Breath of the Wild.
Ja.
So, sagen wir mal sowas wie hier Dingens. Genshin Impact zum Beispiel. Phoenix Rising von Ubisoft. Elden Ring, auch eine Sache, wo es wie. Doch, das Weltendesign ist sehr Breath of the Wild. Und das kommt eben daher, und auch viele andere Spiele machen das, es kommt einfach daher, weil wenn etwas Erfolg hat, wenn etwas berühmt wird und wenn Leute über etwas reden, positiv oder negativ, dann gibt es Meetings. In jeder professionellen Videospielfirma gibt es Meetings, wenn etwas Erfolg hat und es wird darüber gesprochen, warum hat das Erfolg? Wie können wir etwas davon abhaben? Deswegen zum Beispiel gab es eine Zeit lang, wo jeder das Bedürfnis hatte, ein Battle Royale-Spiel zu machen, weil diese Meetings existierten.
Ja,
jeder
dachte,
wir müssen uns hinsetzen und wir müssen ein Battle Royale machen. Activision Knockdown sagt sich, wir haben Call of Duty, wie machen wir daraus ein Battle Royale, Leute? Wir müssen das Geld auch abbekommen, wir müssen das mitbekommen.
Ja.
So funktioniert die Videospielindustrie. Und wie gesagt, einige mögen das nicht hören, aber es ist nun mal so. Und jedes verdammte Team auf diesem Planeten, das auch nur in Fantasy ein Spiel in Richtung Open World gemacht hat, hatte das Meeting und haben über Breath of the Wild gesprochen, weil es so ist. Deswegen ist das Weltendesign von Elden Ring theoretisch Breath of the Wild 2.0. Ich hoffe, ich kann darüber auch nochmal irgendwann direkt reden, aber das ist jetzt nicht das Thema. Ebenso wird jetzt eben das passieren. Alle Teams werden darüber reden, Diablo Immortal hat einfach mal 100 Millionen US-Dollar Umsatz gemacht. Einfach so, aus dem Nichts. Und das heißt, ich gehe davon aus, die Kosten des Spiels sind damit schon ein paar Mal drin im ersten Monat.
Ja, also ich gehe auch davon aus, dass generell, also das weiß ich natürlich nicht, da kannst du jetzt gerne noch was zu sagen, aber so eine Entwicklung von einem Diablo wird meines Erachtens nach ja nicht in dieselben Preiskategorien schlagen wie, und ich rede noch nicht mal von Diablo Immortal, sondern ich rede generell von, keine Ahnung, Diablo in der Hauptmarke, sag ich mal. Aber es wird ja niemals, glaube ich jedenfalls, nicht in eine Preiskategorie schlagen wie ein GTA, oder?
Nee, natürlich. Ich meine, Diablo hat natürlich immer den Vorteil, erstmal, es ist eine Fortsetzung von einer Reihe, wo man in etwa weiß, was du zu tun hast. Das ist immer ganz cool. Da hast du sozusagen so eine Blaupause, die du einfach nochmal nutzen kannst, weil Diablo, klar, es gibt Weiterentwicklungen und neue Konzepte, aber ein Diablo ist immer noch Diablo. Es wird zwar immer von Grund auf neu entwickelt, aber am Ende ist es halt eindeutig Diablo. GTA ist eben das Problem, dass ein GTA aus so vielen verschiedenen komplexen Systemen besteht. So, da hast du halt sozusagen Teams, die nur das zum Beispiel verantwortlich dafür sind, dass überhaupt Autos auf der Straße fahren und müssen halt dieses ganze System neu programmieren und sich überlegen, wie man das so gut wie möglich hinbekommt, dass da Autos auf der Straße fahren, dass die stoppen, wenn da ein Zebrastreifen ist, dass die Ampeln verstehen, dass sie reagieren, wenn du mit einer Waffe schießt, sowas halt. Das ist halt ein Team tatsächlich.
Ja, ja.
So, ein Team, das die Straßen macht für GTA, könnte auch das Team sein, das ganz Immortals macht. Plus Grafiker, logischerweise. Also rein von Programmierersicht. Und ja, deswegen, also Diablo Immortals ist natürlich von der Entwicklung her sehr viel günstiger.
Ja, ja.
Du musst natürlich auch sagen, dass die Leute, die Diablo Immortals entwickelt haben, die wollen ja nicht dieses Pay-to-Win da reinbauen. So, das ist ja keine Entscheidung von dem Team, das ist immer die Entscheidung von den Higher-Ups letztendlich. Und das Problem ist aber natürlich, dass diese Higher-Ups ja auch Recht bekommen, weil die Leute geben ja das Geld aus für Diablo. Das muss ich auf der Zunge zergehen lassen, es ist Diablo. So, mhm. Es ist jetzt nicht ein MOBA. Es hat zwar Player vs. Player und also was eingebaut, aber es ist nicht der Fokus. Diablo ist ja immer noch in Anführungszeichen Singleplayer- oder Koop-Spiel. Trotzdem macht es eben so unfassbar viel Geld. Und die Frage ist ja einfach nur, warum sollte man denn eigentlich heute noch andere Spiele entwickeln als solche Spiele, wo du einfach einen so großen Markt hast, so mit deinen Free-to-Play-Spielen, die komplett auf Pay-to-Win und auf Glücksspiel ausgelegt sind, warum solltest du nur was anderes entwickeln? Das ist halt immer die große Frage, die ja schon seit Ewigkeiten in der Videospielbranche rumschwirrt. Und du hast einfach solche Firmen wie Nintendo, die versuchen, so einen Mittelweg zu gehen, die jetzt nicht ihre Spiele auf den Konsolen so auslegen, aber sie nehmen es gerne mit Mario Kart Tour oder sonstiges, was ja, also jeder, der Mario Kart Tour gespielt hat, weiß, dass dieses Spiel, die wohl, wie soll man das erklären, die einfachste Version eines Mario Karts ist, mit den meisten Gamification-Kram, den man sich nur vorstellen kann, wo einfach alles einen eigenen Levelbalken hat, einfach nur mit immer schön Zahlen nach oben gehen, plus Glücksspiel, letztendlich. So, das ist ja Mario Kart Tour. Und das macht halt Nintendo nebenbei, so die ekelhafteste Version, die man sich vorstellen kann. Und warum machen sie es? Weil Mario Kart Run nicht funktioniert hat. Das ist einfach sozusagen ja die Inspiration gewesen von Nintendo. Wir machen Mario Kart Run. Die Leute spielen das, merken, sie müssen 10 Euro ausgeben für eine Vollversion, fanden das scheiße, haben 1-Stern-Bewertungen gegeben und Nintendo hat sich gesagt, ja, dann halt nicht. Weil die Leute es wollen. Und das ist halt ein... Wir machen ja gerade eigentlich die Buchse des Pandora auf, letztendlich. Mhm. Weil das Problem bei der ganzen Sache ist, wir beide sind ja schon ein bisschen älter. Wir sind jetzt ja nicht mal die Allerjüngsten. Wir sind ja, nicht die Ältesten, wir sind auch nicht mehr die Jüngsten. Wir sind so in der guten Mitte. Wir beschweren uns über die Alten und verstehen die Jungen nicht. So, wir sind in der ekelhaften Mitte gelandet jetzt aktuell. Aber wir müssen uns einmal vor Augen halten, dass zum Beispiel mein Neffe, der jetzt 10 Jahre alt ist, der hat jetzt ja auch schon sehr viele Mobile-Spiele gespielt. Der hat auch mal sowas wie Sonic Run, oder wie auch mal das heißt, Sonic Runners und all so ein Spiel. Hat alles gespielt, Sonic Dash. Und kennt es nicht anders mit diesen In-Game-Microtransactions. Und er wird auch in der Position sein, in 5 Jahren, wenn er das Internet entdeckt und merkt, wie viel Hass da überall ist, wird auch begreifen, oder halt nicht begreifen, wenn Leute sich darüber beschweren, dass jetzt irgendwie Itemboxen gegen Geld in Animal Crossing sind oder so ein Kram. So wird das nicht verstehen, weil er damit aufgewachsen ist.
Richtig.
Und das ist so ein weiteres Problem, was ich halt immer sehe, weil die Videospielindustrie ist bisher immer so aufgebaut gewesen, sie führen etwas ein, die Leute finden es kacke, weil sie wissen, dass es besser geht, aber die machen weiter. Sie machen immer weiter und versuchen das dann so abzuschwächen, dass es dann doch akzeptiert wird, damit sie dann in der nächsten Generation wieder schlimmer werden können und so weiter und so fort.
Richtig,
das ist bisher so gewesen die ganze Zeit. Also, wie so gesagt, die neuen Generationen wurden sensibilisiert auf diesen ganzen Bullshit, damit wir am Ende mehr Geld für die gleiche oder sogar weniger Ware ausgeben.
Richtig, also so versucht man natürlich auch dieses ewige Preisthema zu kompensieren. Müssen wir jetzt die AAA-Games von 60 auf 80 Euro erhöhen und so weiter und so fort. Wenn das so nicht funktioniert, macht man es halt über den Umweg, sage ich mal. Ne? Diablo Immortal ist natürlich auch nochmal so ein Spezialfall, weil du hast zwar eine umfangreiche Singleplayer-Kampagne, aber was mir da extrem aufgefallen ist bei dem Ganzen. Und also was du gerade gesagt hast mit der Spielindustrie, ne, das war ja schon immer so. Ich meine, nur, dass man damals sich noch Mühe geben musste, weil wenn das Spiel scheiße war, dann hat es sich nicht verkauft in den meisten Fällen. Außer du hast ein schickes Cover oder so und hast es im Laden stehen sehen. Aber in den meisten Fällen wusstest du, ey, wenn Nintendo jetzt ein Super Mario bringt, das kann ich mir hundertprozentig kaufen. Da brauche ich gar nicht, da brauche ich keinen Test lesen, nichts, gar nichts. Das ist ja mittlerweile auch nicht mehr so. Aber was ich, und dann noch früher gab es halt auch schon diese Massenmarkt erreichen auf dem billigsten Weg mit den Pong-Konsolen. Das habe ich schon ein paar Mal hier im Podcast erwähnt. Es gab hunderte von Pong-Konsolen. Jeder Hersteller wollte da aufspringen mit den billigsten Technikmitteln. Und es ist nichts anderes als heute. Ne? Nur, dass du es heute halt digitalisieren kannst und damit halt nicht mehr das Riesenrisiko hast, wie es damals noch war. Und das Diablo Immortal, was mir da aber am meisten Sorgen macht an dem Ganzen, dass dieses Pay-to-Win, was du gerade gesagt hast, mit diesen, ja, die Hersteller gehen erstmal ran, übertreiben es erstmal, schwächen es dann wieder ab und dann wird der Markt so dran gewöhnt. Dieses Pay-to-Win in Diablo Immortal wird ja voll unterstützt. Ne? Ja. Also, und die Leute sagen nichts mehr dagegen.
Nee, weil wir an den Punkt ankommen, wo Pay-to-Win jetzt auch okay ist. Ich meine, ich möchte da mal zurückerinnern, wer es ja mitbekommen haben. Als damals Oblivion rausgekommen
ist, ja,
da hatten wir den ersten Shitstorm wegen Microtransactions, weil Bethesda hatte ja damals die Rüstung für ein Pferd, eine besondere Rüstung, angeboten, ich weiß, was waren das, 99 Cent oder sowas.
Ja.
Shitstorm. Leute sind durchgedreht.
Ja, ja.
Wie können die es wagen, das zu machen? Das war damals das Schlimme. Überhaupt sowas in ein Singleplayer-Spiel einzubauen, war damals sozusagen das absolute Unding. Mhm. Und wie ich ja schon meinte, wir wurden alle sensibilisiert, jetzt ist das irgendwie langsam normal. Ich meine, guck dir Ubisoft an, die einfach XP-Booster in fucking Singleplayer-Spiel einbauen. Aber dann wiederum, Ubisoft ist eh das Schlimmste, was man sich aktuell vorstellen kann. Von daher, das ist halt einfach nur deren Marke letztendlich. Ich glaube, die müssen das einbauen, weil sie diesen Ruf weiterhin haben wollen. Immerhin müssen sie an irgendetwas gut sein, und wenn es ein Scheiße sein ist.
Ja,
aber deswegen kann ich mir halt vorstellen, dass wir irgendwo jetzt also an den Punkt ankommen, wo Pay-to-Win okay ist. Weil wir sind ja auch schon an den Punkt angekommen, wo die PR-Sachen, übrigens ein weiterer wichtiger Faktor, alle Firmen haben immer Ausreden.
Ja.
Und wenn es sowas ist wie, ja, wir haben unser kleines Multiplayer-Spiel gezahlt, ja schon 60 Euro und da sind Microtransactions drin, aber es ist ja nur kosmetisch. Es ist doch nur kosmetisch. Das hat uns die PR-Abteilung damals ja immer wieder gesagt. Und wir haben gesagt, sag mal, seid ihr bescheuert? So, hallo? Ich will jetzt nicht nur extra für den Content, der eh schon da ist, nochmal Geld ausgeben. Was soll denn der Bullshit? Und heute, wenn du sowas anbringst, sagen Leute, ja gut, das ist schon doof, aber es ist ja auch nur optional, nur kosmetisch, das finde ich deswegen nicht so schlimm. Und ich hocke dann und denke mir, da merkst du, dass du jung bist.
Das ist halt so, ne?
Im Sinne von, stell dir mal vor, du hast sowas wie Smash Ultimate und es gibt keine alternativen Kostüme mehr, es gibt nur noch Farben.
Ja.
Und wenn du ein alternatives Kostüm haben willst, musst du halt einen Euro oder zwei ausgeben. So abgesehen von den Mii-Kostümen. Das ist eben das Ding, wo sie dann versuchen, ein bisschen Geld rauszuholen. Aber ganz ehrlich, wer sich Mii-Kostüme kauft, das hat sowieso Kontrolle über sein Leben verloren. Aber stell dir mal vor, es würde halt wirklich so sein, dass du einfach Mario, das Hochzeitskostüm sozusagen, sein Anzug da, das kannst du nicht, das musst du erst kaufen, damit du es nutzen kannst.
Ja, ja.
Das kann normal werden. Und Leute würden sagen, ja, ist ja optional. Also ist ja nicht, Mario spielt sich ja nicht anders dadurch. Also ist ja nicht so schlimm, dass die jetzt dafür Geld haben wollen. Und ich denke so, es gehört zum kompletten Spiel dazu.
Ja.
So, uns wird letztendlich einfach nur immer mehr weggenommen und an Bruchstücken verkauft. Und Leute sehen es als okay an, weil sie es anders nicht kennen. Und das ist das, was mir am meisten Sorge macht letztendlich. So, wir werden immer mehr in die Richtung gedrückt durch neue Generationen, die halt sehr viel Geld und Taschengeld haben natürlich, die das einfach als okay empfinden und deswegen es aber letztendlich schlechter wird für alle. Weil auch eine Sache, die ich nie begriffen habe, warum das als okay ansehen, dass das optional ist und man muss es ja nicht nutzen, wenn es früher immer dabei war und du letztendlich im Nachhinein nur Nachteile hast. So, du hast nur Vorteile, wenn es genauso wäre wie immer, dass alles einfach mit inbegriffen ist. Wenn das nächste Smash rauskommt und die Kostüme sind nicht mehr dabei und du willst argumentieren mit, ja, ist ja ein optional, ist die Frage, warum willst du weniger haben? So, warum akzeptierst du sowas einfach? Warum willst du, oder warum förderst du aktiv, dass du weniger für dasselbe Geld bekommst? Und das verstehe ich nicht. Da komme ich bisher, ich habe das bisher noch nicht verstanden und es kommt mir bisher noch keiner erklären, der so drauf ist. Warum die das okay empfinden. Aber ich behaupte weiterhin, ich glaube, es ist einfach der Fall von, du bist einfach so groß geworden und denkst darüber nicht mal nach. Du verstehst nicht, was daran schlimm ist, weil war ja schlimmer so für dich. Du kennst es nicht anders.
Abgesehen mal davon, ja, also genau, man kennt es nicht anders. Und wir kommen halt aus einer Generation, da hast du eine Cartridge in einen Modulschacht eingelegt, hast losgezockt. Ich meine, auch da waren nicht alle Spiele bugfrei. Das ist ja immer ein Mythos, ne? Aber ich sag mal, sie waren zumindest in den meisten Fällen so lauffähig, dass du sie von vorne bis hinten durchspielen konntest. So, und das war ja schon der erste Punkt, der damals so eingeführt wurde. Ja, die können das ja nachpatchen. So, ich so, ja, aber das will ich doch gar nicht. Days Gone zum Beispiel, da ist es wieder, war eine Katastrophe zu Release. Da bist du teilweise mit dem Motorrad gefahren und da das Spiel auf der Unreal Engine 4 basierte, was nicht unbedingt für Open World geeignet war, das Ding, hast du einfach Szenen gehabt, da bist du über eine Brücke gefahren, aber der hat den nächsten Chunk der Brücke noch nicht weitergeladen und dann bist du einfach runtergefallen. Also ja. Da waren noch nicht mal die Daten dafür da, dass du ja theoretisch da weiterfahren könntest oder so, sondern das hing wirklich an dem Objekt, was da reinprogrammiert wurde.
Ich verstehe bis heute nicht, warum die Entwickler keine Fail-Safe für sowas einbauen, weil so gesagt, es ist ja nicht so schwer und andere Spiele, die nicht inkompetent programmiert wurden, sorry, dass ich das nur sage, aber ich finde sowas inkompetent, wenn du ein Open-World-Spiel machst und wenn die Daten nicht schnell geladen werden, dass du durch den Boden fallen kannst. Breath of the Wild hat das Problem zum Beispiel nicht, weil Breath of the Wild stoppt das Gameplay, wenn Daten aus irgendwelchen Gründen mal zu langsam geladen werden. Das sollte die Norm sein für ein Open-World-Spiel. Ja. Ist natürlich nervig und hässlich, aber wenn du dein Spiel gut genug optimierst und gut genug Arbeit reinsteckst, dann merkst du das bei 99% des normalen Gameplays nicht. Du musst es bei Zelda halt provozieren, indem du halt diese Taktiken machst, wie du sitzt auf einem Baumstamm und lässt dich durch die Welt katapultieren und hast dadurch unendliches Momentum oder sonstiges. Ja. Dann passiert das halt. So, du musst einfach die Limitation kennen und versuchen, dass das nie vorkommt, aber wenn es vorkommt, musst du ein Fail-State haben. Irgendetwas, was verhindert, dass dein Spiel kaputt geht dadurch. Ja, und das haben so viele Spiele nicht und ich weiß nicht warum. Ich verstehe es nicht, weil in einer Videospiel-Engine ist es logischerweise so, du lädst Daten und du kannst ja abmessen, wann deine Daten fertig geladen sind. Das heißt, du hast diesen Timeframe, wo du eigentlich nur einen Schalter hast von bin ich geladen, bin ich nicht geladen. Und wenn da ein nicht geladen ist, dann stoppt das verdammte Spiel.
Ja.
Es ist nicht so schwer.
Es sind halt so Sachen, also Days Gone, weiß ich nicht, ich glaube, da stand Sony, weiß ich nicht
das
genau.
Waren das nicht die Bubsy 3D-Entwickler? Das erklärt alles.
Na, Band Studios? Nein.
War das nicht?
Nein, ich glaube nicht.
Was waren die Bubsy? Die Bubsy-Entwickler haben auf jeden Fall dieses Uncharted-Ding auf der PSP oder was das da ist. Das war noch dieselbe, oder nicht?
Das, was ich nur im Nachhinein gehört habe, ist, dass die Band Studios, nicht unbedingt die beliebtesten Entwickler bei Sony sind, obwohl.
Bubsy 3D 1996, das haben die gemacht.
Ja, gut. Ne, das sind bestimmt noch dieselben Leute, die das jetzt entwickeln.
Ja, ich glaube auch nicht, dass sie da noch hocken kann. Ich finde, wenn du die Legacy hast, Bubsy 3D entwickelt zu haben, dann kannst du dir auch erlauben, dass die Spiele verbuggt sind, weil komm. Was soll man erwarten von dem Bubsy 3D-Team oder halt den Namen der Entwickler?
Jedenfalls ist die Story recht traurig, weil das hat sich mittlerweile auch über 8 Millionen mal verkauft, das Days Gone. Aber irgendwie mochte Sony am Ende trotzdem nicht. Keine Ahnung. Und hat natürlich dann abgesägt und Band Studios macht jetzt irgendein anderes Open-World-Game. Mal gucken.
Unter Sony? Oder? Ich meine, die sind ja
anscheinend unter Sony. Unter Sony, ja. Sony ja. Band. Sony Band heißen die jetzt mittlerweile. Ah. Und mal gucken. Aber bei Diablo Immortal ist es halt so, wir hatten ja auch wieder dieses Blizzard-Phänomen. Diablo Immortal kam raus, keiner konnte spielen. Warum? Weil keine Server ausreichend da waren. Wo ich dann so sage, Alter, wie viele Releases habt ihr jetzt hinter euch? Diablo 3, Diablo 2, Diablo 1? Und immer sind die Server überlastet. WoW, ja? Und wo ich dann so auch so sage, gebt 1.000 Euro mehr aus in Release-Woche oder 10.000 Euro mehr, meinetwegen, und stellt wenigstens für den ersten Ansturm genug Server zur Verfügung.
Na? Ich frage mich halt immer sozusagen, ob das einfach von der ganzen Infrastruktur schwer ist. So, weil klar, sie haben die Erfahrung, aber wir wissen nicht, was hinter den Kulissen genau abläuft. So, sagen wir mal so, die erste Woche läuft absolut furchtbar. Und dann wird es ein bisschen besser. Und die Frage ist, warum wird es wirklich besser? Haben sie mehr Server? Sind die Leute einfach weniger in Hype und versuchen Tag und Nacht sich zu connecten? Sondern sind halt eben einfach ein bisschen, über längere Zeit hinweg sozusagen, dass sie sich einloggen wollen und sonstiges. So, wahrscheinlich ein Zusammenspiel von beiden, logisch. Aber ich glaube, ein großer Grund, warum es dann nach einer Woche wirklich funktioniert, ist einfach, weil die Leute nicht alle gleichzeitig zur selben Minute versuchen, sich einzulocken, sondern dass dann schon langsam ein bisschen aufgeteilt wird. Doof gesagt, das Spiel erscheint, die ganze Welt versucht, sie einzulocken. Ja. Irgendwann sind wir an dem Punkt, wo natürlich jeder je nach Tageszeit von der jeweiligen Land sozusagen sich versucht einzulocken. Und ich glaube, das spielt sehr viel mit rein. Und ich glaube, die Firmen sagen sich, okay, wir halten den Shitstorm jetzt eine Woche aus. Das Problem, dank unserer Erfahrung wissen wir, löst sich Büschen von selbst nach einer Zeit. Und ich glaube, das wissen die einfach. Ich glaube, das ist denen deswegen ein bisschen egal tatsächlich. Weil die Verkaufszahlen und sonstiges sind ja dadurch nicht betroffen. Das ist ja auch immer, was man sich vor Augen halten muss. Solange die Firmen nicht drunter leiden, wird das so sein. Und warum soll es sich das ändern? Also, positiv für Nintendo übrigens, die haben das Problem nicht. Aber wir haben ja auch keine Server. Problem gelöst.
Ja, das wird auch noch spannend werden. Aber ich sag mal, Nintendos Sachen, wo man vielleicht so ein bisschen Unterstützung braucht, die sind auch minimalistisch, ne? Und Nintendo hat ja bis auf Splatoon auch keinen wirklich. Oh, Smash noch, sorry. Smash darf ich nicht vergessen, aber kein Spiel, was in irgendeiner Weise so ein Multiplayer.
Ich meine, sie haben halt ihre. Ja, es ist halt ein Matchmaking-Server. Aber das ist halt wirklich so gering. Also Matchmaking ist ja halt theoretisch, wenn du eine Webseite aufrufen würdest.
Ja.
Von der Last her, würde ich behaupten.
Ja, richtig.
Also das ist halt nicht zu verrückt. Und das kann man, glaube ich, auch gut skalieren. Und deswegen hast du halt das Problem, weil alles andere ist halt Peer-to-Peer. Von da musst du dir keine Gedanken machen. Da gibt es keine Server. Würde Nintendo Server nutzen bei Splatoon, hätten sie beim Launch dasselbe Problem wie alle anderen. Logisch. Das ist normal. Also geht einfach nicht anders.
Ich glaube sogar, die Hersteller, also ist jetzt so eine Vermutung, die ich gerade aufgestellt habe, während ich das ausgesprochen habe. Aber jetzt stell dir mal vor, du launchst ein neues WoW oder so und es läuft von Tag 1 perfekt. Dann sagen die Leute auch, haben die nicht genug Spieler? Vielleicht ist es auch, ja, es ist so.
Ich weiß, was du meinst.
Vielleicht ist es auch so ein Ding so, wir lassen die Server mal so ein bisschen auf Minimalbetrieb, damit die Leute auch denken, da ist ein Riesenhype drauf. Könnte auch sein. Also ist
ja,
auch
tatsächlich.
Schon
also das darf man heutzutage nicht ausschließen. Weil auch eine weitere Sache, die man auch bedenken muss. Also erstmal eine Sache möchte ich noch anmerken bezüglich alte Spiele und bugfrei im Sinne von absolut. Das war damals ein bisschen anders. Fairerweise muss man aber auch sagen, alte Spiele sind Ticken unkomplexer gewesen als heute. So, man muss sich vorstellen, dass zur Xbox 360 Zeit sozusagen gab es ja auch Probleme. Und da war theoretisch, es ist schwer vorstellbar, weil heute ist es anders, aber damals war es auch so, dass du eigentlich kein Day-One-Patch hattest, aus einem ganz einfachen Grund, weil es hat super viel Geld gekostet. Microsoft wollte super viel Geld haben, wenn du einen einzigen Patch veröffentlichst, und deswegen gab es auch viele Spiele, die nie gepatcht wurden, weil es zu viel Geld gekostet hätte, den Patch online zu stellen. Das war da, heute sind sie gratis, also alle drei Entwickler, Hersteller, soweit ich weiß, wollen kein Geld mehr haben, wenn du einen Patch veröffentlichst, deswegen kannst du so viel patchen, wie du willst. Damals war es aber deswegen noch sehr ähnlich wie mit Cartridges und Co. So, du konntest zwar einen Patch veröffentlichen, aber du musstest dir hart überlegen, ob du das willst, weil es hat zu viel Geld gekostet. Und deswegen war es eben auch noch eine Zeit, wo Spiele eigentlich bugfreier erschienen sind, aber du hast gemerkt, es war an sich schon schwerer, weil die Systeme komplexer wurden. So, Xbox-60-Spiele waren beim Launch meistens immer schon verbuggter als N64-Spiele oder GameCube-Spiele. Einfach nur, weil es wohl größer, komplexer, schwieriger. Logisch.
Logisch.
Aber natürlich dennoch. Also, wenn man will, könnte man es auch wieder besser machen. Nintendo zeigt es ja weiterhin, dass deren Spiele normalerweise in einem Zustand erscheinen, die keinen Day-One-Patch benötigen, damit man sie komplett spielen kann und nicht harte Probleme hat. So, es ist machbar.
Es ist machbar und ich finde, das soll auch der Standard sein. Na klar, durch dieses Microsoft verlangt so viel Geld und so weiter und so fort, ne? Das war halt einfach so ein Ding, ey, da, wir haben Xbox Live und die Konkurrenz halt löscht. Ne? Und da kommen wir wieder zu diesem Konkurrenzding, wenn dann auf einmal Sony sagt, ja, schön, dass ihr Xbox Live habt, aber wir bringen unseren Online-Service zwar später mit der PlayStation 3, aber dafür kostenlos. Und so eine Sachen, das ist halt auch nochmal eine andere Diskussion, dass Konkurrenz einfach mega wichtig ist. Aber dieses, um mal wieder aufs Hauptthema zurückzukommen, dieses Diablo Immortal macht mir nicht unbedingt wegen dem Spiel an sich Sorgen. Das Spiel an sich soll ja sogar ganz vernünftig sein, wenn man jetzt mal alles außer Tracht lässt, sag ich mal. Das, was mir viel mehr Sorgen macht, dass mittlerweile so eine Spiele wie Diablo Immortal so leicht Geld machen können. So leicht. Ja. Und die Leute sagen einfach, ja, hier Kostüm für einen Euro und da irgendwas. Und mittlerweile sind wir ja gar nicht mehr bei diesen Euro-Preisen, ne? Wie wir es damals für die Rüstung hatten. Wir haben ja teilweise.
Danke, Fortnite.
Ey, wir haben Fortnite teilweise.
Hat's verbrochen.
Ja, wir haben teilweise Preise von 20, 30 Euro.
Ja.
Für
hat
ein Kostüm.
Multiverse auch. Multiverse hat Kostüme kosten 15 Euro, wo ich denke, Wer bin ich? Bin ich so reich, wäre ich Geld, dass ich für fucking Kostüm für Velma 15 Euro ausgeben kann?
Ja, und
also,
ich merke das jetzt halt auch immer so mit meiner Familie, so, da ist ja dann auch so eine, die Tochter von meiner Freundin ins Leben gekommen und die auch iPad und Smartphone und so Spiele, ne? Da erleben wir es, ich meine, die ist 12. Da erleben wir es jetzt halt wirklich öfter mal, dass sie dann kommt, oh, Mutter, kann ich mal hier ganz kurz hier für das eine Kostüm, aber guck hier auf den Preis, ich so, was ist denn das für ein Spiel erstmal, vor allem ich, der alte Sack, der mit NES-Spielen aufgewachsen ist und ich so, was ist denn das? Na, ich so, ja, hier, so Spiel XY, bla 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 und Kostüm kostet 4,99. Alter. Und dann habe ich mir das Kostüm angeguckt. Im Grunde genommen war das wirklich, wie du es vorhin gesagt hast, nur eine andere Farbe fürs Kostüm. Ja. Also, die haben da vielleicht noch ein, zwei Texturdetails verändert, aber es war's. 4,99. Und dann habe ich gesagt, Alter.
Ist die 4,99 der Preis von Apple Arcade?
Ja. Und dabei kommst so, du also wirklich wesentlich bessere Spiele.
Das ist das Verrückte übrigens. Also, sagen wir so, so schlimm es mit Diablo Immortals ist, so sehr dankbar bin ich für die ganzen Game Pass, was Sony jetzt auch macht mit ihren PlayStation Plus Erweiterung. Und auch Apple Arcade. Schließen wir mal Google aus, weil Google weiß nicht, wie das funktioniert. Das ist ein super System. Aber Apple Arcade ist halt genauso wie Game Pass in meinen Augen ein hervorragendes System. Und für mich der einzige Lichtblick, den wir noch haben. Ja. Weil Apple Arcade hat erstmal die Auflage, kein Spiel darf Microtransactions haben. Ja, wenn du in Apple Arcade drin bist, darf da keine Microtransactions existieren. Wo ich denke, danke, dass es überhaupt sowas gibt für iOS-Geräte. Ein Service, wo du weißt, du kannst das ein Kind in die Hand drücken und es kann alle Spiele spielen, die es da gibt und es wird niemals in die Versuchung kommen müssen, irgendwie Geld auszugeben oder sonstiges. Ja. Ich bin so dankbar dafür und ich weiß auch nicht, wer das durchgeboxt hat, weil Apple natürlich an sich Geld durch die Lappen geht. Wenn sie das nicht machen würden, hätten sie am Ende mehr Geld. Logisch. Ja. Aber ich bin dankbar dafür, dass es so ist und ich hoffe, das wird auch nie geändert, weil wenn ich zum Beispiel ein Kind hätte und ich habe ja ein iPad sozusagen und es wird damit spielen, ich würde sagen, du darfst nur Apple Arcade Spiele spielen, du darfst die anderen gar nicht anrühren. So, das darfst du nutzen, alles andere wird gar nicht freigeschaltet, die Spiele darfst du spielen und gut ist. Weil ich will nicht, dass sozusagen mein Kind dann in dem Sinne Zugang hätte zu dieser Art von Spielen. Ja. Weil, und das ist ein weiteres Problem, was wir heutzutage haben, Videospiele, die damals auf dem Super Nintendo, auf dem N64 und noch so gerade so GameCube-Zeiten entwickelt wurden, die sind anders entwickelt worden als heute. Denn heute sozusagen sind wir viel weiter in Sachen Psychologie, in Sachen Forschung, bezüglich Werbung, bezüglich Gameplay und sonstiges. Gamification ist ja ein Begriff, den wir auch schon seit einiger Zeit nutzen und ist ja auch nur entstanden, weil natürlich sehr viele Studien und sonstiges angefertigt wurden, um zu schauen, was tickt denn bei einem? Was bringt einen dazu, etwas toll zu finden? Was bringt einen dazu, Zeit rein investieren zu wollen? Und das ist ja sozusagen das, was zum Beispiel hier, wie hießen sie? Hießen die PopCap oder sonstiges? Hier die Packet und sowas gemacht haben. Genau. Oder die haben ja Bejeweled oder was gemacht, sonstiges. Die haben diesen Code ja geknackt, bevor alle anderen das gemacht haben, ohne vielleicht genau zu wissen, warum. Aber das war ja der Grund, warum damals überhaupt Firmen entstanden sind, die nur darauf ausgelegt sind, diese Forschung zu betreiben und damit ihr Geld verdienen. Warum hat Bejeweled damals die Leute so fasziniert? Warum wollten alle Bejeweled spielen? Warum fanden alle damals Peggle geil? Und selbst Pflanzen gegen Zombies ist ein Spiel, was aus irgendwelchen Gründen die Leute gefesselt hat und cool fanden. Aber Bejeweled war so das beste Beispiel dafür, woraus ja dann auch letztendlich Candy Crush entstanden ist, weil es Bejeweled aber auf 500% gemacht ist. Und es geht einfach nur darum, die Leute zu belohnen, Gamification einzubauen und irgendwo für wenig Aktionen sehr viel Resonanz und sehr viel Feedback zu geben. So, wenn du Candy Crush spielst, musst du einfach nur ein paar Minuten spielen und das Spiel wird dir sagen, du bist der Gott auf diesem Planeten. Du bist die geilste Person überhaupt. Oh mein Gott, was für eine Combo hast du dann gerade hinbekommen? Und du hast nur deinen Finger bewegt, aber du bist so geil, unfassbar. So catcht es einen letztendlich. Das ist sozusagen das, was dann rausgefunden wurde und deswegen wurde es halt angetrieben. Und deswegen sind heutzutage Spiele halt entweder durchfressen von solchen psychologischen Taktiken überall. Oder tatsächlich hast du eher, und das ist eher ein Indie-Bereich, die klassischen Spiele, die sozusagen versuchen, etwas Neues zu machen, was nicht in dieses Raster reingeht. Aber ich spiele zum Beispiel auch Cult of the Lamb aktuell. Ja. Und Cult of the Lamb ist ein Spiel, auch wenn es Indie ist und auch wenn das nie die Idee war, aber Cult of the Lamb geht genau in diese Richtung, von was erforscht wurde, was bei dir dieses Tick macht, was Mobile-Games gerne machen. Zum Beispiel, du kannst deinen Kulturisten, deinen Anwohnern, Bewohnern, sonstiges, kannst du halt Jobs geben und dann fangen sie an, Holz zu hacken in so einer Holzhack-Gebäude-Ding. So, das ist an sich schon mal normal. Gut, du hast aber das Ding und dann machst du Hack, Hack, Hack und machst dann immer Holz. Aber wie bekommst du das Holz? Das landet nicht einfach in dein Inventar, weil das würde dich diesen Tick machen, dieses Umf dahinter sozusagen. Nein, stattdessen musst du zu dem Gebäude hinlaufen und zu der Kiste, um das Holz da rauszuholen. Klassisch wäre es jetzt aber, dass du da hingehst und drückst einen Knopf und dann kommt da 20 Holz. Ja. Aber das ist nicht das, was tickt mal. Das ist nicht das, was du haben willst, damit es sozusagen wieder hat. Ja. Du musst den X-Knopf gedrückt halten, damit jedes einzelne Holz plopp, 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 plopp macht und der Controller dabei macht. Und es dauert dann halt so seine 5 bis 10 Sekunden, bis du das ganze Holz dann rausgeholt hast, je nachdem, wie viel Holz da drin ist. Weil das ist das, was wir erforscht haben, was Leute geil finden. So, das ist halt das, was Mobile Games deswegen ja auch machen.
Ja,
so, wenn du Sachen sozusagen freischaltest, musst du häufig irgendwas gedrückt halten und dann siehst du die ganzen Sachen da so reinfliegen oder sonstiges. So, das ist erforscht worden. Und das muss man sich eigentlich immer vor Augen halten, dass die ganzen Sachen, die wir in Spielen haben und was wir toll finden, in vielen Fällen, in dem Fall glaube ich es nicht. Ich glaube, die haben das eingebaut, weil sie es einfach nur cool fanden und selbstspaßig finden. Aber bei anderen Spielen, Activision, Blizzard, Ubisoft, alle Mobile-Spiele der Welt, haben eine Firma im Hintergrund, die nur dazu da ist, um rauszufinden, was du geil findest, damit du so viel Geld wie möglich daran investierst, weil wir manipulierbar sind, auch wenn wir immer glauben, dass wir es nicht sind. Und das ist auch ein Faktor. Wir sind nicht schlauer als die.
Überhaupt nicht. Also
super wichtig, sich vor Augen zu halten.
Also manchmal, das will ich jetzt mal auf die Autoindustrie beziehen, ich bin zum Beispiel sehr dafür anfällig, wenn ein Auto einfach hochwertig ist, sage ich mal, und eine Tür einfach satt klingt. Ne? Und ich mag sowas. Und ich weiß ganz genau, natürlich fährt auch ein Auto, wo die Tür nicht so satt klingt. Und natürlich werde ich da auch in Köln von Berlin aus ankommen. Ja, aber natürlich, für mich ist halt so bewusste Manipulation. Und ich glaube, das ist auch jedem bewusst, der so eine Spiele spielt. So, und jeder, der sowas kauft, der sagt ja nicht, ich kaufe das jetzt mal aus Versehen, ach, was habe ich denn da gemacht? Sondern die Leute sagen dann einfach, mach ich jetzt. Weil ist mir doch egal, was die Presse da draußen sagt, ist mir doch egal. Für mich persönlich ist das jetzt ein satisfying Moment. Auch nochmal bezogen auf das Spiel, was die Tochter von meiner Freundin spielt. Die hat gesagt, du, ich muss jetzt hier am iPad bleiben, sonst verpasse ich diese Story-Scene. Ich weiß nicht, wie das aufgebaut ist, das Spiel.
Also, ja. Soweit bin ich dann wahrscheinlich nicht Events oder sowas.
Ja, keine Ahnung.
Weil das, so funktioniert Mobile. Die wollen dich ja mit bestimmten Zeiten jeden Tag an das Gerät holen. Das
richtig, genau. Und dann hat die, glaube ich, irgendwie wegen einer fehlenden WLAN-Verbindung, weil ich habe irgendwann gesagt, Alter, du sitzt jetzt seit 8 Stunden vor diesem iPad. Ich mache jetzt das Internet aus.
Oh mein Gott.
Ja, ja. Ich bin da relativ strikt, weil ich mag das nicht. Ich hasse schon selbst, vorm Smartphone zu sitzen und ich brauche das den ganzen Tag für Arbeit. Aber ich versuche es so gut wie möglich wegzupacken. Dann hatte ich halt 5 Minuten von dem Event verpasst und dann kam, ja, jetzt hast du die Story-Cutscene verpasst. Das ist ja blöd. Aber du kannst die hier noch mal kaufen für 4 €. Und dann weißt du auch, wie es weitergeht.
Wo ich sage, und es funktioniert ja. Das ist das Ding. Und deswegen ist halt die Frage sozusagen, warum sollte man es nicht so machen? Weil, guck mal, ich entwickle aktuell ja ein Mobile-Spiel. Ja. Seit einem Monat komme ich nicht mehr dazu, weil ich aktuell Studio und sonstiges aufbaue. Aber ab September sozusagen Full Force wird es weiterentwickelt. Mhm. Und dieses Mobile-Spiel ist ja nur eine Abwandlung von dem eigentlichen Spiel, was ich entwickle. Mhm. Und natürlich hocke ich da und denke mir, okay, wie mache ich das? Es ist ja für meinen Kollegen Chip Flake das Spiel. Das heißt, hat ein bisschen Werbeeffekt für ihn. Aber natürlich soll es auch ein bisschen Geld machen, weil wir wollen damit ja die Produktion vom eigentlichen Spiel finanzieren.
Ja.
Aber die Frage ist, wie dreist wirst du, ohne dein eigenes Gesicht zu verlieren? Weil ich bin ein Kritiker der Branche. Ich darf eigentlich kein Spiel veröffentlichen, wo du jetzt irgendwie Abkürzungen dir kaufen kannst oder sonstiges.
Ja.
Aber ich bin schon mal damit auf die Fresse geflogen. Weil ich habe damals Blobcat veröffentlicht auf Smartphones, das auch werbefinanziert war. Aber du hast nur die Möglichkeit gehabt, halt gegen Geld die Werbung wegzukaufen, damit du halt keine Werbung mehr im Spiel hast. Und du konntest dir ein Sticker-Pack besorgen, ein Sommer-Sticker-Pack für 1 € oder sonstiges. Hast du irgendwie 5 Sticker oder sowas bekommen für deine Fotos.
Ja.
Das klappt aber nicht. Damit machst du kein Geld. Vor allem nicht, wenn ein Spiel, wo du weißt, das wird nicht so viele Leute spielen. Und das ist ja das Problem. Eigentlich ist so ein Spiel, was häufiger die User irgendwie dazu auffordert oder zumindest die Möglichkeit haben, mehrmals Geld auszugeben. Weil du kannst nur einmal in ein Spiel Werbung wegkaufen, logischerweise.
Ja.
Aber du kannst mehrmals ein Spiel Ressourcen kaufen für Geld zum Beispiel. Das könnte man machen. Aber dann wiederum, willst du das machen? So, das ist halt die große Problematik, die ich bei solchen Spielen eigentlich habe. Weil ich finde Smartphone-Spiele super spannend. Mein größer Wunsch wäre einfach, das Spiel wird in Apple Arcade exklusiv kommen. Apple gibt mir meine 10.000 € und pro Monat irgendwie so und so viel Geld.
Ja.
Und ich muss mir über sowas keine Gedanken machen. Das wäre mein Traum. So, das ist das, was ich am liebsten hätte. Aber sind wir realistisch, die werden nicht ein Werbespiel für Chipflake da in Apple Arcade rein. Glaube ich nicht. Ich werde es probieren, aber glaube ich einfach nicht.
Nee, das denke ich auch nicht.
Muss man halt überlegen, was mache ich jetzt? Und ich habe gar keine Antwort darauf. Also ich werde das Spiel jetzt einfach fertig entwickeln und werde mir dann die Gedanken machen. Das wird ein Step sein, den werde ich am Ende der Entwicklung einbauen.
Ja.
Weil alles andere wird mir sonst zu fertig machen. So, wenn ich jetzt überlege, ich muss irgendwas absichtlich einbauen, damit ich mehr Geld raushaue, finde ich doof, kann ich nicht. Aber dann wiederum ist es der Mobile-Markt. Und Klar, ich bin Branchenkritiker, aber ich habe auch sehr, sehr viele junge Zuseher. Und viele davon verstehen gar nicht, warum ich mir darum so Gedanken mache. Viele werden sagen, ja, mach doch. Ja. Hast du es doch verdient, das Geld. So, wo ist denn das Problem? Und das ist, du kommst irgendwann an den Punkt, wo du halt wirklich denkst, okay, was ist denn jetzt richtig und was ist falsch?
Richtig, ja.
So, was, das ist die große Problematik, die ich wegen Diablo Immortal aktuell einfach sehe. Weil dieses richtig und falsch immer mehr verschoben wird. Weil, ist es denn wirklich falsch, nur weil du es so ansiehst, wenn die meisten sagen, ist doch okay? So, die das dir gönnen, theoretisch?
Ja, ja. So. Ja. Das habe ich ja auch immer mit dem YouTube-Kanal, ne? Weil bei den News, ich habe damals eine Midroll geschaltet. Eine. Ja? Also ja. Anfang, Midroll, Ende. Und ich muss mich übrigens bei den Zuhörern ein bisschen entschuldigen. Ich habe immer noch dieses Corona-Scheiß und deswegen huste ich zwischendurch. Tut mir sehr leid. Nicht, dass ihr euch gestört dadurch fühlt. Gebt uns da gerne Feedback. Back auf nerdpodcast.de und abonniert den Podcast.
Kommentar einfach nur mit Sternchen, Hust-Sternchen, das ist der Kommentar.
Ja, genau. Ja, ich muss das der Wesen nochmal erwähnen. Jedenfalls, wo war ich stehen geblieben? Toll, jetzt hat mich der Huster unterbrochen, das kann doch nicht wahr sein. Was ist richtig und falsch? Midrolls, genau.
Ja.
Und zwar, diese Midrolls, habe ich mittlerweile auch aufgestockt. Einfach, weil YouTube auch ein bisschen das System geändert hat. Und die haben ja irgendwann mal gesagt, na, wir schalten nicht mal viermal Festwerbung im Video, sondern du kannst jetzt so vier Midrolls schalten, sozusagen. Und einer wird dann zu einem bestimmten Zeitpunkt wahrscheinlich ein oder zwei bekommen davon. Und dann habe ich auch gesagt, ja, irgendwie, also du lebst davon, ne? Du hast jetzt eine Familie, also irgendwas musst du machen. So, und wie, aber du hast schon recht, wie sehr kann man das mit seinem Gewissen vereinbaren.
Ja. Ne? Also bei YouTube ist einfach der Vorteil letztendlich, ich weiß nicht, ob sie das geändert haben, aber damals hatten sie ein System drin, das war halt vor 5 Jahren, als ich das jetzt mal mit YouTube wirklich gesprochen habe diesbezüglich.
Ja.
Also sie hatten ein System drin, dass Leute, die Werbung skippen, bei diesen Midrolls seltener eine Werbung bekommen, als Leute, die Werbung durchlaufen lassen. So, dass sie halt automatisch die Leute, denen das eh egal ist, die Werbung immer zeigen und die Leute, die halt echt genervt davon sind, weil sie wollen ja, dass die Leute auf YouTube bleiben und nicht abhauen, die Werbung auch nicht immer anzeigen, dass halt ein Werbeslot ist, aber der wird dann halt nicht geschaltet, sondern das Video läuft dann einfach weiter.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber es würde zumindest erklären, warum man so selten Hass, also ich hab noch nie, so Technikvideos zum Beispiel war ich am Anfang auch immer sehr vorsichtig, auch wenn da zu viel Arbeit drin ist, als dass ich da nicht mehr Werbung schalten sollte.
Ja, ja.
Aber aktuell ist es halt eigentlich so, eigentlich hat ein Technikvideo immer eine Anfangswerbung, 2 Midrolls und eine Endwerbung, es sei denn, ich habe ein Placement drin, da hatte ich vorher keine Werbung geschaltet, jetzt mache ich einfach nur noch eine Werbung, sprich das Placement ist einfach dann der andere Midroll sozusagen.
Ja.
Und keiner hat bisher irgendwas gesagt. So,
nee, das
entweder verstehen die Leute, dass das Aufwand ist in dem Sinne und akzeptieren es einfach.
Ja.
Ich kann es dir nicht sagen. Also ich bin dankbar dafür, auf jeden Fall. Auch wenn natürlich die Einnahmen, ich meine, ein Technikvideo macht, sagen wir so im ersten Jahr mit Glück 100 bis 150 Euro, vielleicht 200, wenn ich Glück habe. Und das einfach ein Spiel ist, was halt sehr viel Werbekunden anzieht.
Ja, ja.
Das spricht, das wird sich immer noch nicht finanzieren, wie viel Arbeit da deswegen drin ist. Aber es ist immer noch besser als die 60, 80 Euro, die ich vorher bekommen habe. So, ich kann damit auf jeden Fall sehr viel mehr finanzieren am Ende des Tages.
Das ist es ja gerade, ne? Und man kann es halt wieder in neue Sachen reinstecken. Das unterschätzen ja auch ganz viele Leute. Ich meine, mittlerweile ist es wirklich angekommen, habe ich auch den Eindruck, dass die Leute dann sagen, okay, das, was du machst, da steckt eine ganze Menge Arbeit hinter. Das ist nicht 15 Minuten vor der Kamera stellen und hochladen, sondern die Recherche, die im Vorfeld stattfindet, aufnehmen, cutten, hochladen, Thumbnail machen, Beschreibung machen, bla 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 bla. Und das haben viele Leute mittlerweile verstanden. Welche Leute ich denn halt immer noch nicht verstehe, Leute, macht den Adblocker an. Ist dann halt so, ne? Aber unter ein Video zu schreiben, ja, ich habe Adblocker an, da denke ich so, Alter, dafür, also ich habe ja zum Beispiel als Premium-Content auf meinem YouTube-Kanal habe ich einmal die Nerd News Werbe- und Placement frei, ne? Also das heißt, da gibt es da extra nochmal eine Schnittfassung sozusagen, da schreiben Leute dann trotzdem so, ja, ich habe da einen Adblocker an und dann sage ich so, du hast das Prinzip einfach nicht verstanden, das ist halt einfach so ein ganz normaler Job, aber wir müssen halt Leute vereinbaren, dass die uns unterstützen, sozusagen. Ja. Ne? Und da hängen immer viele Menschen dran, da gibt es immer die Meckerköppe und so weiter und so fort. Das Ding ist aber, und Diablo Immortal ist ja genau das Gegenteil. Weil man hat sich das Spiel programmiert, das hat zwar eine lange Singleplayer-Kampagne und so weiter und so fort, das hat aber im Vergleich zu dem, was es einnimmt, ja, bei weitem nicht den Aufwand gehabt. So, und klar, da gibt's jetzt noch Nacharbeiten, Server, bla bla bla, klar, aber das, was man mittlerweile mit so einem Spiel machen kann, und man muss es ja noch nicht mal mehr verschleiern, dieses, ja, kauf doch hier vielleicht mal so oder so, sondern man sagt offensichtlich, ja, Leute, hier, pay to win, seht, was er damit macht, zack, 100 Millionen, weißt du, so, und da denke ich so, ja, und dann merkt man halt auch wieder, dass dieses Social Media, diese Blase, in der wir ja auch irgendwie leben, das ist halt wieder so der minimale Furz. Der Rest lädt sich das auf dem Handy. Oh, Diablo, kenn ich doch von damals hier. Gucken wir mal. Oh ja, ist ja auch wie damals so ein bisschen. Naja, dann komm ich mal. Das Spiel war ja kostenlos. So läuft das ab. So, und die meisten interessiert das gar nicht. Die sind gar nicht in dieser Blase drin. Aber genau da tut sich halt die Frage auf, die wir ja schon die ganze Zeit zwischendurch immer stellen. Warum soll ich überhaupt noch was anderes machen?
Ja, es ist die Frage sozusagen, warum solltest du für deine kleine Blase, die nicht dieses große Geld einbringt, warum solltest du da das machen? Und ich glaube, am Ende ist es einfach nur, dass man natürlich einsieht, dass wenn alle sozusagen aufgeben, wir noch mehr Probleme bekommen. So, bei mir ist zum Beispiel der Fall, wenn ich aufhören würde, für das einzustehen, für was ich einstehe und einfach jetzt Ubisoft den Arsch kriechen würde, ich würde viel mehr Geld machen. Ich würde Sponsorings bekommen, ich würde Geld ohne Ende machen. Ja. Aber dann, ja, wäre der komplette Entwicklungsmarkt irgendwann komplett im Arsch, weil einfach keiner mehr darüber spricht.
Richtig.
Und das ist so die Gedanken, die ich habe, sozusagen, dass ich aus irgendwelchen Gründen da ein gewisses Verantwortungsbewusstsein habe. Was halt auch daher kommt, ich glaube, es ist immer ein Unterschied zu sagen, wenn man anfängt mit diesem Job, den wir ja sozusagen haben, und du einfach instant berühmt wärst, ist das, glaube ich, was anderes. Ich glaube, wenn du sozusagen da wirklich so reinfällst, dann hast du ein anderes Empfinden für Verantwortungsbewusstsein, was wir halt natürlich immer sehr häufig sehen mit Leuten, denen ich meinen Kindern nicht gucken lassen würde. aber alle anderen sozusagen, wo du merkst sozusagen, die machen das über längere Zeit und haben sich somit eine Zuseherschaft aufgebaut, die verstehen, dass sie irgendwo eine gewisse Verantwortung haben. Und wenn ich sozusagen jetzt nicht mehr über Missstände und sonstiges aufklären würde, auch wenn Leute das nervt, auch wenn du in den Kommentaren hast, dass es vielen Leuten egal ist, aber die musst du ignorieren, weil du musst am Ende immer die Views sehen. Dann hast du halt ein Video, was eben 30.000 Views hat.
Ja.
Und die Leute haben sich das angeguckt. Und hast du die 5 Vollidioten, die sagen, mir egal. Und du sagst so, ja, halt die Fresse und bekomm Corona oder sowas. So, ist mir auch egal. Da muss man einfach akzeptieren, dass es einfach ein paar Leute gibt, die es egal ist. Aber anscheinend ist es ja 30.000 Leuten nicht egal. Weil sonst hätten sie das Video nicht angeguckt. Und das ist halt das Wichtige sozusagen, dass man das sich immer vor Augen hält. Die Leute haben eigentlich Interesse daran. Viele Leute sagen es nicht. So, wenn ich über Activision und Ubisoft rede, hast du halt diese 30.000 Leute, die das dann gucken, aber die schreiben ja keinen Kommentar.
Ja,
die gucken das, wissen das, reden mit ihren Freunden höchstwahrscheinlich darüber, reden da auch weit darüber und halten diese Konversation am Leben, aber ich bekomme es nicht mehr mit. Ich muss einfach nur drüber nachdenken, dass es sehr wahrscheinlich so ist. Weil die nicht in die Kommentaren schreiben, ich habe gerade mit fünf Freunden hier das diskutiert, das machen sie ja nicht. Mhm. Aber sie werden es tun, weil es normal ist, weil wir Menschen sind, die sich austauschen.
Ja, ja.
Und das ist halt so, dass man das vor Augen hält. Dass man deswegen macht man den Scheiß. Weil man irgendwo die Hoffnung hat, dass man das damit alles ein bisschen in Zaun halten kann. So, wenn nicht ein paar Leute ein bisschen rebellisch in der Hinsicht wären, ich glaube, wir hätten Zustände, die echt nervig sind.
Also ich sag's mal so, die Spieleindustrie entwickelt sich ja immer weiter, ne? Also wir haben vorhin kurz über die Pong-Konsolen gesprochen, wir haben uns über Spiele ausgetauscht, die einfach fertig sein mussten, weil sie sonst auf der Konsole hätten nicht erscheinen können. Und damals war der Rahmen halt enger gesteckt. Und wenn wir dagegen nichts sagen würden, wenn wir so eine Videos nicht machen würden, wenn wir nicht darauf hinweisen würden, gerade jüngeren Leuten und so, die das vielleicht alles gar nicht so mitgeschnitten haben, dann ist es einfach auch so, dass es irgendwann dieses Klassische nicht mehr geben würde. Ich meine, dass Sony jetzt die Einzelspielerflagge noch so hochhält und die sind ja auch schon so ein bisschen am Straucheln, ist ja schön und gut. Aber es ist halt immer noch mittlerweile Minimalgeschäft. Ne? Und im Vergleich zu dem, was du halt mit diversen Games machen kannst. Ich meine, wann kam Super Mario Run? Ich weiß gar nicht, welche. Ich glaube, war iPhone 6 oder so. Glaube ich, Miyamoto auf der Bühne. Und da vorher hätte sich nie einer ausdenken können, dass Nintendo mal Mobile Games macht.
Ja.
Und der Markt entwickelt sich weiter, aber genauso muss der Markt auch so ein bisschen eingebremst werden, auch wenn wir da natürlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sind. Aber wenn es diese Stimmen nicht mehr gibt, dann gibt es auch diese Spiele nicht mehr. Und dann wird es
und schwierig. Und vor allem, wir haben halt, wie du auch schon sagst, immer sagen, dieses Influencer-Sein in dem Sinne. So, ja. Was man irgendwo ist, weil du hast eine Meinung, die du ins Internet rausposaunst und es hören sehr viele Leute zu.
Ja.
Dadurch bist du einfach Influencer. Ob du willst oder nicht, das ist eine Art von Influencer.
Ja, ja.
Aber das ist ja auch das Problem natürlich, dass wir auch gegen Firmen konkurrieren, die Influencer bezahlen, um eben genau das Gegenteil zu sagen. So, die sozusagen eine eher positive Propaganda machen für ihre Spiele, für ihre Firma und sonstiges.
Ja.
So, es gibt genug Leute, die weiterhin Sponsorings von Ubisoft und sowas annehmen. Es gibt genug Leute, die von Rachel Legends ein Sponsoring annehmen, obwohl man sich langsam dafür echt schämen sollte, sowas zu machen. So, das ist halt so das Verrückte, dass theoretisch man wirklich ja auch noch gegen die Firmen an sich ankämpft, die versuchen, genau in diese Schiene reinzugehen, sozusagen. Ich versuche authentisch zu sein, ich versuche meine Meinung zu sagen, ich versuche zu kritisieren oder auch zu loben, wo ich das als sinnvoll empfinde.
Ja.
Aber gleichzeitig hast du die ganzen anderen, die Leute natürlich, die 1 Million Views auf ihren Videos haben und sonstiges, die werden halt gesponsert und die sagen dann, oh, ist doch voll super, ich bin ja gerade bei dem Entwicklungsteam, macht voll viel Spaß, die geben sich voll Mühe, haha. Mm. So eine Art. Und gegen sowas kämpfst du ja eigentlich an. Weil die 12-Jährigen gucken sich dann das an und sagen, oh, wie scheint ein cooler Entwickler zu sein. Die scheinen ja alle richtig viel Spaß dort zu haben. Und dann komme ich als kleiner Tropfen sozusagen und sage, Misshandlung und Co. Und es wird immer schlimmer. Und Ubisoft interessiert es übrigens nicht, was da passiert. Die wollen eher, dass es verschwiegen wird und machen eher sowas, um halt, damit du die Fresse hältst und die Spiele einfach kaufst.
Ja.
Und das ist so, aber dann wiederum, es funktioniert ja in der Hinsicht, dass man ja merkt, dass wirklich du doch Leute damit erreichst. So, deswegen machen wir diesen Podcast ja letztendlich. Deswegen müssen wir darüber reden, dass das eine negative Entwicklung sein kann und dass wir deswegen aufpassen müssen. Und ich finde, NFTs sind deswegen ein schönes Beispiel. Weil auch da, ich werde auch noch mal ein NFT-Video machen und ich werde Kommentare bekommen, ja, ist doch jetzt auch scheißegal, wie interessiert, ist doch alles vorbei. Nee. NFTs sind eben nicht vorbei und wir müssen über diese Themen reden, um aus der Vergangenheit zu lernen. Weil hätten wir damals einfach viel mehr einen Shitstorm gemacht, hätten wir damals richtig hart verflucht, hätten wir damals Bethesda in den Ruin getrieben mit ihrer Gier, die sie damals hätten, dann wäre vielleicht Microsoft Actions später gekommen. Sie wären gekommen, aber später.
Ja.
Weil Firmen haben gesehen, oh, Bethesda bietet also für 1 Euro einfach so eine Rüstung für ein Pferd an. Und die Leute kaufen das. Und die haben jetzt gerade ihr Umsatz gezeigt und das hat richtig viel Geld gebracht. Lass das auch mal probieren.
Ja,
lass das auch mal machen.
Ja, ja.
Und dadurch entsteht das ja. Wie gesagt, die Meetings kommen und das ist das Problem. So, deswegen muss man dagegen ankämpfen. Und NFTs sind für mich das beste Beispiel dafür, weil die Industrie wollte es uns so hart geben. Sie wollte uns das in den Rachen reindrücken.
Ja.
So, wenn ich, von jedem Menschen, den ich kenne, der in einer Werbefirma arbeitet, die haben alle Meetings gehabt über NFTs und keiner hat Ahnung gehabt, was NFTs überhaupt ist, aber alle haben ein Meeting gemacht, weil es ein Hype war.
Ja.
Auch wenn es keiner versteht, war trotzdem die Ansage, wir müssen NFTs machen, weil alle machen gerade NFTs.
Ja.
Obwohl noch keiner wirklich viel Geld damit gemacht hat, außer den Fake-News-Artikeln, die gesagt haben, dass jetzt hier für irgendwie 10 Millionen Dollar wurde das oder das sozusagen gekauft von NFTs. Was über 50% Fake war, weil das einfach nur Leute waren, die sich hin und her Geld geschoben haben, damit der Wert von diesen NFT hochgeht.
Ja.
Was, glaube ich, in Aktienmarkt und Co. glaube ich illegal ist, sowas zu machen. Aber das ist ja NFT, also who cares?
Naja, dieser digitale Krypto-Coin-Markt ist ja so eine ganz andere Nummer. Also das Einzige, was ich darin verstanden habe, okay, ich kaufe mir für 50 Euro Bitcoin und gucke mal, ob das da irgendwann hochsteigt.
Ja, und anderes wird dadurch reich. Das ist die Idee
von
Bitcoin.
Richtig.
Ich meine, wie gesagt, ich werde irgendwann mal mein NFT-Video machen, das dann auch mal hart aufbröseln, wie das alles wirklich funktioniert.
Ja.
Aber letztendlich, wenn du hörst, dass du mit etwas Geld machen kannst, dann ist es zu spät. Punkt.
Ja.
Immer. Egal, was es ist. Egal, um was es geht. Wenn du davon mitbekommst, du kannst damit viel Geld machen, bist du bereits zu spät.
Ja.
Immer.
Ja.
Und das ist dasselbe auch, was Firmen nicht begreifen. Deswegen hatten wir so viele Battle Royale-Spiele, wodurch Firmen pleite gegangen sind.
Mhm.
Weil als die gehört haben, damit kannst du Geld machen, war es zu spät. Du bist einfach zu spät. Es sei denn, du bist Call of Duty. Das ist was anderes. Dann bist du wieder zu groß, um irgendwie da zu versagen.
Ja.
Aber alle anderen Firmen, die Battle Royals erstellt haben, sind so hart auf die Fresse gefallen. Genau wie Leute, die MOBAs erstellt haben, die auch viel zu spät da ankamen und sowas. So, mal gucken, was es mit Smash weitergeht. Es ist Multiverse. Mal gucken, der nächste Smash-Klon, ob der dann irgendwie auch instant stirbt oder sowas.
Ich weiß es nicht. Diese Klone funktionieren manchmal, aber ich habe so aus der Geschichte, und da lernen wir ja auch wieder aus der Geschichte gelernt, Das klappt halt eher schlecht als recht. Ne? Es gab PUBG, ja. Das war halt verbuggt und es lief auf wenigen Systemen überhaupt richtig gut. Und da muss schon eine Firma kommen, um es überhaupt erstmal besser zu machen. So. Und dann kam Epic und haben gesagt, ja, das läuft bei uns auf jeder Gurke. Ja? Und sieht auch noch bunter aus. Let's go.
Und ist einfach nicht so verbuggt und basiert auf einem anderen Spiel, was schon funktioniert hatte.
Ja.
Weil Fortnite ist ja eigentlich gar nicht das.
Nee, überhaupt nicht. Deswegen heißt es ja auch Fortnite. Also das ist ja so, Fortnite war ja das erste Spiel, was man zur Grafikdemo damals zu Unreal Engine 4 gezeigt hat. Und die hat so gedacht, das ist jetzt Unreal Engine 4. Weißt du? Und das war halt ein ganz klassisches Spielprinzip. Du hast halt Bogen gebaut tagsüber, um dich abends gegen Zombies zu wehren. So. Ja. Und das war das Spielprinzip. War ein totaler Flop. Ja? Mhm. Dann kam PUBG und dann hat sich Epic gedacht, das sieht interessant aus. Das kann unsere Engine haben auch. So
eine Infrastruktur.
Ja, genau. Genau.
Und kann man da nicht reinhacken?
Und wir hängen dann einfach mal 1000 Entwickler mehr rauf, die vielleicht auch nochmal fürs Bugfixing und für die Optimierung da sind, damit das, wie gesagt, auch auf jeder Intel-Möhre läuft. Intel-Grafikchip-Möhre und fertig. Ja? Und die Kids, die das spielen, denen ist halt völlig egal, ob das jetzt in 720p läuft und 3 Grashalme weniger da sind. Hauptsache, die können das spielen. So, und genau da haben die reingestochen und das war halt der Punkt. Ne? Der Ding ist, Fortnite ist an sich ja nicht zu Recht gehatet, meines Erachtens. Ich bin jetzt auch kein Freund davon, weil geht mir einfach auf den Sack, auch die Community und allem, um Gottes Willen. Aber,
wie alles, was bekannt und berühmt und groß wird.
Ja, genau. Und es ist an sich ein richtig schönes Spiel. Da kannst du dir halt noch aussuchen, holst dir die Microtransactions rein, willst du es machen oder nicht? Ja, kannst du machen. Es ist aber nicht so, dass du denn sagen kannst, ich habe dadurch einen spielerischen Vorteil. Ich meine, es ist, wie du am Anfang schon gesagt hast, damals haben wir alles in das Spiel dazu bekommen. Heutzutage dürfen wir uns das dazu kaufen. Dafür ist das Grundspiel kostenlos. Muss jeder für sich selbst wissen, ob er das will oder nicht. Aber sobald es halt in Spielmechaniken eingriff, fand ich das schon immer verwerflich. Und ich habe erst vor kurzem einen Tweet abgesetzt, dass ich denke, dass dieses Pay-to-Win auch langsam in diese Gewöhnungsphase eintritt. Ne? Genauso wie Spiele-Streaming oder so, nehme ich immer gerne als Beispiel. Das wird genauso wie Film-Streaming sein. Man will, irgendwann ist der Mensch so faul und sagt, oh, ich will jetzt nicht nach vorne zu meinem Player laufen und die Blu-ray wechseln, sondern ich will jetzt einfach nur streamen. Und genauso, und dafür nimmt man halt auch Qualitäts Nachteile in Kauf. Und genauso wird es sein bei Pay-to-Win. Ja? Und wenn dir irgendwas auf den Sack geht, also wenn der, und ich glaube, wir werden jetzt so eine Hochphase erleben, wo die Entwickler versuchen, dich möglichst hart abzufacken, damit du sagst, ah, ich kaufe das jetzt. Auch bei den größeren, bei den bekannteren Titeln. Ich meine, bei diesen chinesischen Titeln. Ich weiß nicht, ob du dieses eine Video von dem Trant da von Game 2 gesehen hast. Der hat mal so 5 Mobile-Spiele ausprobiert. Und hat gesagt, der kann mit Microtransactions für 129 Euro 10.000 Diamanten kaufen. 129 Euro stand offiziell da in dem Katalog. Und dafür hätte er nicht mal eine Waffe bekommen. Ja. Und
in China klappt das halt.
Und durch Diablo Immortal haben wir jetzt den Vorstoß in den westlichen Markt. Das wird noch ein paar Jahre dauern, aber auch da wird es irgendwann normal sein. So,
und ich denke übrigens, kurz nochmal zu der Streaming-Sache, ich denke, es kann nicht so Anklang finden wie Videostreaming. Einfach nur, weil Videospiel-Streaming hat immer noch teilweise so harte Nachteile, dass es eine Plattform sein wird, die immer nebenbei existiert, aber nicht austauschen kann. Also, ich meine, bei Blu-ray fast schon ähnlich. So, Blu-rays sind nicht weggegangen, trotz Streaming, auch wenn alle immer Angst davor hatten. Witzigerweise gibt es ja immer noch CDs, was ich auch total verrückt finde, tatsächlich. Aber gibt es ja auch noch in Massen. Mhm. Also, von allen modernen Sachen gibt es CDs. Aber bei Spielen ist eben auch nochmal das Ding, dass anders als bei Filmen brauchst du eine konstant stabile Verbindung, währenddessen bei Filmen brauchst du es nicht. Bei einem Film kann es ein Ping von 300 sein, aber dein Film läuft immer noch perfekt. Weil das ist egal. Also bei Videospiel-Streaming hast du immer noch größere Nachteile und größere Probleme. Netflix kann ich im Zug mit Mobile-Netz wahrscheinlich gucken. Spiele kannst du nie im Leben, niemals. In Deutschland natürlich. In Streaming, in Zug spielen. Absolut unmöglich. kannst, null Chance.
Ja.
Und das wird auch in Deutschland sich die nächsten 50 Jahre nicht ändern, weil wir in Deutschland sind. Von daher, also Videospielstreame sozusagen wird deswegen immer nebenbei laufen. Google Stadia wird irgendwann eingestampft werden, auch wenn sie behaupten, es ist nicht so. Aber
ach, kurz das davor. Ist doch schon tot.
Das ist auch schon tot. Das ist auch nur, ich weiß auch immer gar nicht, warum sie noch versuchen, das zu retten, obwohl wir Google kennen.
Weil sie so. Geld draufschmeißen können, bis sie umfallen bei Google. Also.
Ja, aber Google ist ja bekannt dafür, Projekte einzustampfen. Vor allem, wenn sie, obwohl sie funktionieren und trotzdem nicht genug funktionieren. Stadia funktioniert nicht. Stadia ist einfach ein furchtbarer Service, absolut ekelhaft, hat nichts gebracht. Aber ich glaube, das einzugestehen ist vielleicht schwieriger bei dem Projekt als bei anderen Projekten, weil da sind zu viele Augen drauf oder so. Keine Ahnung. Aber ja, deswegen, also Streaming sozusagen wird immer parallel existieren, genau wie VR nicht das nächste große Shit ist, sondern einfach parallel existieren wird. Gott sei Dank, weil VR ist großartig. Und das ist auch übrigens eine weitere Sache, Gamer mögen es nicht zu sagen, das ist der nächste große Shit. Das ist, was ich auch gelernt habe. Niemand mag das, in der Videospielbranche zu hören, das ist das nächste große Ding. Vor allem, weil es auch meistens gar nicht so stimmt. VR wäre niemals das nächste große Ding gewesen. VR hätte niemals eine PlayStation oder eine Xbox oder eine Nintendo-Konsole ersetzt. Mhm. Es ist aber eine schöne Sache, die einfach nebenbei existiert.
So.
Ja. Eine coole weitere Art zu spielen. Aber ja, also das sind aber eher die positiven Sachen, die nebenbei existieren und eher etwas bringen. Wie gesagt, Diablo Immortals ist für mich immer noch das beste Beispiel dafür, wie du schon meinst, dass der chinesische Markt immer, oder die chinesische Idee auch bei uns langsam Anklang findet.
Ja.
Und wir werden mehr Marken haben. Ich meine, Overwatch 2 geht in dieselbe Richtung jetzt. Die machen halt nicht mehr ein normales Spiel mit Microtransactions. Die gehen direkt Free-to-Play und wollen so viel Geld wie möglich rausboxen. Was übrigens witzig ist, weil du ja den ganzen Content von Overwatch 1 behalten darfst, soweit ich mich erinnere. Das heißt, du kannst Overwatch 2 spielen, aber es ist ein Free-to-Play-Spiel. Aber alles, was du vorher erarbeitet hast in ein Nicht-Free-to-Play-Spiel, kommt in das Free-to-Play-Spiel mit rein.
Also, soweit ich das verstanden habe, wenn du jetzt noch Lootboxen in Overwatch 1 hast, werden die automatisch geöffnet an einem bestimmten Tag, jetzt Ende August, glaube ich. Und ja, und da es im neuen keine Lootboxen mehr geben wird, weiß ich auch nicht, wie das ablaufen wird.
Du kannst direkt kaufen. Aber das ist es einfach, du kaufst einfach jetzt 50 Euro für Skin wahrscheinlich oder so.
Ja.
Ganz ehrlich, finde ich besser. Aber ich mag es lieber, wenn ich einfach direkt für mein Geld etwas. Ganz ehrlich. Europreise. Hört auf mit der Währung. Das wäre das Beste überhaupt. So, gib mir einfach 3,99 für den Skin und ich weiß Bescheid. Nicht diese Scheiße mit, ich muss irgendwie umrechnen, was meinst du, ist eh egal ist, weil häufig sind 1000 Währungen einfach 10 Euro.
Ja, oder halt diese 129 Euro und Diamanten, wo du dann alles irgendwie umrechnen musst. Das ist halt, und das ist auch nur der nächste Step. Dieses Verschleiern von Haufen Geld. Ne?
Also, das ist ja auch eine Sache natürlich, die ist ja auch, wie gesagt, durch Forschung sozusagen ist rausgefunden worden, die Leute geben mehr Geld dadurch aus, weil sie dann weniger das Gefühl haben, Geld auszugeben, sondern eher nichts, sondern sie haben ja schon Geld ausgegeben und sie können jetzt einfach so shoppen gehen damit.
Ja.
Das ist, es ist alles Psychologie am Ende des Tages. Und einerseits kann Psychologie oder was man sozusagen herausgefunden hat, die Spiele besser machen, aber wie alles, ne? Alles, was du irgendwie neu hast, du kannst es auch zum Schlechten verwenden.
Naja.
Und wenn das zum Schlechten verwendet wird, ist eben auch wieder das Problem, ist es wirklich schlecht, wenn die Leute es akzeptieren und okay damit sind. Und das ist eine Frage, die können wir nicht beantworten. Ganz ehrlich, das ist eine Sache, die kann man in den Kommentaren diskutieren, aber wir werden keine Antwort darauf haben. Weil wer bestimmt, was richtig ist und wer bestimmt, was falsch ist.
Ich glaube, es würde schon sehr helfen, wenn man dieses Neu- und Alt-Gefühl einfach ablegen würde. Weißt du, dieses, das ist jetzt nicht mehr so neu und ich weiß nicht, ob ich das noch spielen will und so. Wenn ich jetzt zum Beispiel davon ausgehe, die Spiele, die ich, lass die 20 Jahre alt sein, aber die Spiele, die ich gerne spielen will, die sind für mich neu. So, dann könnte ich schon alleine mit dem Spielemarkt, ohne dass ich jemals auch nur ein neues Spiel angucken müsste, würde ich wahrscheinlich bis Ende des Lebens nicht damit durchkommen. Ne? Und vielleicht, Retro-Gaming wird immer größer, ist zwar immer noch eine relative Nische, aber es wird immer größer, umso mehr ältere Leute auf dem Markt sind halt. Und ich hoffe einfach, dass man von diesem Neu-Alt-Denken dann irgendwann da auch mal wegkommt. Ja, einige Spiele sind nicht gut gealtert. Also das ist, ich habe vor kurzem von Night Dive Studios, ich mag dieses Studio sehr, habe ich das Shadow Man Remastered gespielt. Und von der Umsetzung her, geil. Vom Spiel her, Alter. Ja, das ist eins der wenigen Spiele, was ich bei Steam wieder zurückgegeben habe. Also, das war nicht so dolle. Und vor allem, nachdem ich Turok 1 und 2 dann nochmal nachgeholt habe und komplett durchgespielt habe in den Remaster.
Aber jetzt die neuen Versionen meinst du dann?
Ja, genau, richtig.
Ja. Und das ist ja von den Typen, das ist ja ein Nerd, der es ja entwickelt, diese Remakes.
Ja, genau. Und deswegen, Aber vielleicht soll, und deswegen kommen ja auch die, so viele Leute mit Remastern, Remakes um die Ecke, weil es einfach wieder dieses Neugefühl auslöst, ne? Mhm. Und natürlich auch auf einem moderneren System läuft. Ich meine, Turok 1 heutzutage zum Laufen zu kriegen, wenn du nicht unbedingt eine Windows 98 Möhre hier stehen hast, schwierig. Ja. Das ist.
Wir wurden besser darin, um es mal anzumerken, ne? Also, die heutigen Videospiel-Engines, sowas wie Unity und sonstiges, die Engine wird, solange Microsoft nicht irgendwie missbaut, aber dann haben wir noch OpenGL in absoluten Notfall. Also, sagen wir eher, wenn Grafikkarten aufhören, irgendwelche APIs zu unterstützen, was glaube ich nicht passieren wird, weil warum sollten sie?
Ja, weiß ich auch nicht.
Wird weiterhin fast jedes Spiel von der aktuellen Zeit und noch später laufen. Ja. Es sei denn, wie gesagt, Microsoft macht irgendwas mit ihren Kernel-Dingen oder sonstiges. Aber wir sind langsam an einem Punkt angekommen, ich würde sagen, seit Windows 8 ja auch schon, wo sehr hart darauf geachtet wird, dass das immer noch weiterhin funktioniert. Und wir haben ja nur Probleme so aus den 90ern und frühen 2000ern, die PC-Spiele. Die können noch Probleme machen. Aber alles andere ist langsam auf so einem gewissen Standard, dass wir das jetzt immer machen und nutzen können, wo ich sehr dankbar drüber bin.
Ja, Standards halt, ne? Wenn Microsoft jetzt auch irgendwann mal noch sagen würde, dass ihm Windows nicht völlig egal ist und die nicht irgendwelche Mini-Updates manchmal rausbringen. Ich meine, du hast dann teilweise noch das Design von Windows 98 im WordPad drin und so, ne? Also da merkst du dann halt schon so, Also irgendwo haben sie da, also ich schreibe zum Beispiel im WordPad immer meine Skripte, weil mir Word an sich einfach auf den Sack geht dabei, weil der immer versucht, da die Schriftarten mit Steuerung C, Steuerung V sozusagen Copy-Paste mit reinzunehmen und so von den Webseiten. Riesen
Trick. Okay. Steuerung Shift V.
Ah ja, okay.
Steuerung Shift V ist unformatiert einfügen.
Ah ja,
okay. Also in allen möglichen Programmen, das ist Windows-übergreifend.
Ja, aber hier dieses WordPad hat halt jeder Hans und Franz auf dem Rechner. Und
ja,
wenn da die, wenn die Cutter da die das dann bekommen, dann wissen die, weiß ich auch, dass sie es hundertprozentig öffnen können. Und deswegen mache ich heutzutage zum Beispiel immer noch Dateien in ZIP anstatt in RAR, weil einige immer noch kein dediziertes ZIP-Programm auf dem Rechner haben, die, was RAR mit unterstützt. Aber ja, so viel dazu. Jedenfalls können wir festhalten, ich glaube, da können wir Jahresupdate machen zu zu dieser Problematik oder zu dieser Herausforderung. Ich weiß es nicht.
Ja, es ist schwer zu sagen, weil wie gesagt, wir sehen das als ein Problem an. Aber wenn eine neue Generation das Problem nicht sieht, ist halt so die Frage, wer ist im Recht? So, ich sehe das als problematisch an, weil diese psychologischen Taktiken. Und wie gesagt, ich muss immer darauf pochen, weil es kommt immer vor, du hast immer Leute in den Kommentaren, sonst die es nicht begreifen wollen. Diese psychologischen Taktiken sind ja meistens immer nicht gezielt auf dich und nicht auf mich und nicht auf den Typen, der sich darüber aufregt, dass man überhaupt darüber spricht, sondern die Leute, die dafür empfänglich sind, und davon gibt es super viele.
Ja.
Und es geht ja eigentlich immer darum, bei diesen Free-to-Play-Spielen immer die Leute auszunutzen, die dafür empfänglich sind. Doof gesagt, eine Person zahlt so viel Geld, dass die 20 andere Personen finanzieren. Diese eine Person gibt sozusagen 20 mal 60 Euro aus und dadurch hat der jetzt die anderen Leute finanziert, die nie auch nur einen Cent ausgeben. Und jetzt kommt wieder auch das Problem, was es allgemein einfach gibt, ist einfach dieses gewisse Empathie, die einigen fehlt. So, das habe ich auch gelernt mit meinem Video, als ich damals über Gewalt in Videospielen gesprochen habe und was sozusagen Entwickler machen müssen, damit sie überhaupt gewisse Gewalt im Videospiel darstellen können, wo sehr viele auch nicht begriffen haben, warum das jetzt ein Problem ist, weil wenn die das so schlimm finden, sollen sie einfach nicht diesen Job machen. So, das wird dann gesagt, weil die Empathie halt gegen Null geht und auch dann nicht weitergedacht wird als bis zum Mittag. Das ist sozusagen, das gibt es einfach. Und diese Leute sozusagen werden auch stolz sein, wahrscheinlich sogar, dass wer anderes gerade für die bezahlt, dass die etwas gratis spielen können. Bei denen ist es egal. Denen ist es egal und das ist auch wieder so ein Punkt. Warum sollte es ihnen nicht egal sein? Weil das Einzige, was sie davon abhält, ist Empathie. So, das ist immer die Problematik, die ich mir letztendlich stelle. Warum sollten die nicht das ausnutzen, wenn sie dadurch einen Vorteil haben? Weil in der Theorie sind alle Menschen egoistische Wesen. Ja, sozusagen Empathie wird uns ja eher teilweise beigebracht. So, wir sorgen dafür, dass wir uns um andere Menschen kümmern, dass wir in einer Gesellschaft zusammenleben, weil das normalerweise nicht in uns drin ist, außer unseren Nächstenlieben. So, unsere Familie ist eine Ausnahme. Aber was hat mich dazu, sagen wir so, was hat mich dazu interessieren, dass da irgendwo ein Obdachloser ist und keine Wohnung hat oder sonstiges? Das kann mir ja theoretisch egal sein, es sei denn, ich habe Empathie. Das ist so, das ist, wie gesagt, ich finde das super spannend, einfach über die psychologischen Seiten von sowas zu sprechen. Einfach nur, weil es geht sehr, sehr tief und es gibt so viele Fragen, die man einfach nicht beantworten kann. Ja. Und die große Frage ist, wie gesagt, ist es wirklich schlimm oder nicht, wenn Leute damit okay sind? Weil Hat die Masse recht? Hab ich recht, weil ich das doof finde, dass einzelne Leute ausgenutzt werden und dadurch in den Ruin getrieben werden, dass einzelne Leben sozusagen komplett zerstört werden, damit andere Leute es gut haben? So. Ja. Es ist schwer. Also,
ja, es ist halt auch ein umfangreiches Thema. Und das Problem ist halt, also das Problem, ja doch, ich finde schon, das Problem ist halt, Spiele sind Unterhaltung. Und wir sind bei den meisten positiv konnotiert. Wenn du jetzt Glücksspiele nimmst, dann vielleicht wandelt sich das so ganz, ne, so gerade. Mhm. Aber bei Videospielen ist immer noch, das ist die schöne Blümchenwelt, das ist alles toll und so. Und dann versteht man halt auch nicht, wenn einer mal sagt, Alter, Leute, da hinter die Kulissen für eure schöne Blümchenwelt geht aber die Hölle ab. Ne?
Ja.
Und ja, und wenn sich das großflächig irgendwann die nächsten Jahre dann auch mal durchsetzt, dann ja, vielleicht haben wir dann noch mal den nächsten Wandel.
Also ich weiß, was du meinst. So, bei Videospielen ist es meistens noch so, dass diese Blümchenwelt größer existiert, also zum Beispiel in der Film- und Musikwelt. Das sind Märkte, die sind älter. Da wissen wir sehr viel früher, was da für Bullshit abläuft und all so ein Kram. Ich bin immer noch beeindruckt, wie viele Leute K-Pop toll finden, obwohl das eines der ekelhaftesten Industrien der Welt ist. Aber die Leute sich in diese Blümchenwelt flüchten, aus irgendwelchen Gründen. Das ist so, ich glaube, das ist so mein größtes Problem. Ich kann mich nicht in etwas flüchten, wenn ich weiß, was im Hintergrund abgeht. Wenn ich weiß, dass dort Leute sozusagen ausgenommen werden, fertig gemacht werden. Und diese ganze Community um K-Pop zum Beispiel ja wirklich, in Anführungszeichen, irre ist. Ja. Die Selbstmord sich selbst androhen, weil jetzt gerade irgendein Bandmitglied jetzt eine Beziehung eingegangen ist oder sonstiges. So diese Maßstäbe, die wir einfach haben.
Ja.
Und das auch von Leuten, die älter als 25 sind. Und so.
Ja.
Das ist so, weil ich denke, ich kann mich dann nicht in diese Blümchenwelt reinflüchten. Und wenn ich weiß, was zum Beispiel bei Ubisoft im Hintergrund passiert, oder wenn ich weiß, dass einfach wegen Diablo Immortal einige Leute in den Ruin getrieben werden, einfach nur mit Taktiken, die speziell entwickelt worden, um sie auszunutzen, weil sie nichts dagegen tun können, weil sie einfach von Natur aus da einen Nachteil haben, wie jeder von uns einfach nur mal Nachteile hat. Niemand von uns wird perfekt geboren. Und die haben nur mal das Pech gehabt, dass die nun mal so geboren worden, dass sie vielleicht einen wunderschönen Körper haben und deswegen keine Probleme haben. Aber sie sind super anfällig für Werbung oder für diese Taktiken.
Ja, ja.
Die Leute werden jetzt ausgenutzt. Und deswegen kann ich das nicht gut empfinden. Deswegen kann ich keinen Spaß daran haben. Genau wie ich keinen Spaß daran habe. Ich werde Mario Plus Rabbit spielen und ich werde mich freuen, aber da ist ich immer wieder denken, ach, ja. Ich bin das einzige Team bei Ubisoft, die irgendwie ein normales Verhältnis haben und mit diesem Einkauf habe ich jetzt gerade diese Firma unterstützt.
Ja, ich hoffe jedenfalls, dass dieses Team ein normales Verhältnis hat.
Es wirkt so. Also was man so zumindest auf Twitter mitbekommt, wirkt das so, als wenn vor allem der Director natürlich sehr empathisch ist und sowas.
Ja, ja.
Das hast du bei den anderen meistens nicht. Also alle anderen Director und sonstiges, die du auf Twitter so mitbekommst, denkst du immer nur, was seid ihr eigentlich für Vollpfosten?
Ja, ja, die aus der Wirtschaft kommen, ne? Herrn F2 Urokawa, sag ich da bloß. Und,
Ja, alle. Also das. Ich glaube immer natürlich, ist auch so ein weiteres Ding natürlich, wenn du ein Mensch bist, der irgendwie mit Macht reinkommt.
Ja.
Ne? Also wenn du an Macht kommst, haben Menschen immer sehr schnell, wieder psychologisch, irgendwann müssen wir mal so eine psychologische Podcast-Episode, weil es ist eigentlich ein super spannendes Thema, wie Menschen sich einfach verhalten. Weil es erklärt einfach immer so viel letztendlich. Ja. Aber ja, wenn Menschen natürlich zu Macht kommen, verändert es ihr komplettes Wesen. Wenn Menschen an Geld kommen, verändert es ihr komplettes Wesen. Warum auch zum Beispiel ein Typ wie Lindner, der sowieso in seiner eigenen kleinen Traumwelt lebt, gar nicht begreift, wie es ist, so jemand zu sein wie du, ich und der jetzt hier gerade zuhört. Die Menschen begreifen es nicht, die verstehen es nicht. Sie kommen nicht mehr aus dieser Welt. Ja. Sie leben in einer Welt, die nichts mit unserer Welt zu tun hat. Aber sie entscheiden über unsere Welt. Das ist so das Verrückte. Das ist aber alles Psychologie dahinter. Und je weniger wir über dieses Thema sprechen, je weniger wir darüber reden, wie das alles funktioniert, desto weniger kann sich was ändern. Weil nur eben, wenn du weißt, dass du ja ausgenutzt, wenn dir gesagt wird, wie du gerade manipuliert wirst, kannst du aus diesem Muster ausbrechen. Ja. Weil du erstmal lernen musst, was passiert, damit du ausgenutzt wirst. Also ja, wie gesagt, ein super spannendes Thema, da kann man auch ewig lang drüber reden und ich glaube, ich werde auch mal hier und da noch mal ein paar Videos drüber machen, wenn ich mit Profis darüber gesprochen habe, weil es ist kein Thema, über das ich einfach nur reden möchte mit Laienkenntnis.
Nee. Aber das ist interessant, also wenn du das so angehst und die Videos gemacht hast, dann können wir das hier ja auch nochmal durchquatschen. Ich glaube, also, ja, wie gesagt, es ist unter dem Deckmantel Unterhaltung und sobald alles schön und glitzert, ne?
Wie viele Leute haben sich bei Corona aufgeregt, wenn man da irgendwie über wichtige Sachen gesprochen hat.
Ja.
Und dann auf Twitter zum Beispiel. Du redest über irgendeine wichtige Sache, die einfach politisch, alles ist politisch, um es mal anzumerken. Ja, ich weiß, viele wollen es nicht wahrhaben, aber alles in dieser Welt ist Politik. Aber du redest halt über die Welt und das Geschehen. Und dann kommen Leute und sagen, oh, kannst du mir bitte aufhören, über so eine Scheiße zu reden? Ich bin jetzt hier, ich folge dir wegen Videospielkram, um mal abschalten zu können.
Ja.
Und Spoiler, es tut mir leid, aber wir dürfen in dieser Welt nicht abschalten.
Nein, niemals.
Es ist okay, wenn du dich mal eine Stunde hinsetzt und einfach mal ein Videospiel zockst, aber du solltest nicht auf Twitter gehen, du solltest nicht Videospiele spielen, um dich von der echten Welt abzulenken und zu hoffen, dass alles dadurch besser wird.
Richtig.
Wir müssen der Wahrheit ins Gesicht gucken. Aber das heißt nicht, dass wir keinen Spaß haben dürfen. Das ist auch wichtig. So, Spaß ist absolut wichtig. Es ist wichtig, Spaß zu haben. Aber es ist genauso wichtig, nicht zu vergessen, wo wir uns befinden. Weil ignorieren hat uns bisher in dieser Welt noch nie in irgendwo etwas Besseren geführt. Das, so klappt leider die Welt nicht.
Ja, also das ist aber auch schöne Abschlussworte, finde ich gerade. Also da haben wir, glaube ich, einen schönen Punkt gefunden. Und ja, einen schönen Punkt haben wir auch gefunden hier mit unserem Projekt. Denn genau das ist gerade in der Entstehung, in der Aufbruchsphase sozusagen, ja. Und wir haben da unter anderem den Christian dazu gekriegt, also den Samp hier, den Densen und noch einen anderen Christian, den muss halt immer, deswegen stolper ich da immer so ein bisschen drüber, die uns in Zukunft viele Formate in verschiedensten Konstellationen hier geben werden. Ich werde öfter dabei sein, natürlich auch Marcel und Tim und die anderen drei, die uns jetzt auch zum Beispiel schon, das Retro-Format ist zum Beispiel schon aufgenommen und da dürft ihr auch schon gespannt drauf bleiben. Und es gibt diesen Monat bis zum 15. September alle Folgen frei und ihr könnt noch auf Steady und Patreon ab 3 Euro mit dabei sein. Und dann bekommt ihr auch in Zukunft alle Folgen, denn nach dem 15. September werden die Pakete ein bisschen teurer. Die Gebühren auf Steady und Patreon haben sich erhöht, naja, Inflation, ihr kennt das alles. Und genau deswegen sagen wir speziellen Dank auch nochmal an die großen Bäcker, sag ich mal, im Namen aller natürlich, die dieses Projekt hier finanzieren. Da haben wir die 10-Euro-Bäcker Primebox Robin 396 Neodoom Mike. Dann haben wir für 15 Euro, und die gibt es schon ewig, weil wir hatten damals mal ein 15-Euro-Paket bei Gespräche von der Nerdwand, den Smile, den Jonas Kramer, Dominik Emser, Jannis Lust, Florian Sonntag, dann den 25-Euro-Bäcker Patrick Kaiser und zu guter Letzt noch den 50-Euro-Bäcker Axel. Vielen lieben Dank an euch. Vielen lieben Dank an alle anderen Bäcker natürlich auch. Danke, dass ihr dabei wart. Vielen lieben Dank für euren großartigen Support und ich hoffe, ihr werdet auch weiterhin viel Spaß haben.
Und immer dran denken, immer schön wütend bleiben.
Oder so. Das ist ein gutes Abschlusswort für dieses Podcast-Format. Ich wünsche einen wunderschönen guten Tag, Mittag und Abend. Bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss.